NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Was sagt eigentlich die Kanzlerin nach der Welle der Gewalt, die in den vergangenen Tagen über Deutschland gegangen ist? Nach tagelangem Schweigen hat sie heute Stellung genommen, hat gesagt, was sie zu tun gedenkt. Wir berichten und kommentieren gleich. In der Türkei, da gehen die Aktionen gegen Regierungskritiker weiter. Jetzt hat es auch das Militär erwischt. Und auch Deutschland gerät in den Fokus der Putschbekämpfer. Außerdem, der Papst besucht Polen und Volkswagen macht die Dieselaffäre zu schaffen. Anschlag im Regionalzug von Würzburg. Der IS beansprucht die Tat für sich. Große Aufregung in Deutschland. Die Kanzlerin schweigt. Amoklauf in München. Angela Merkel lässt sich Zeit. Anschlag von Ansbach mit islamistischem Hintergrund womöglich. Die Bundeskanzlerin verliert kein Wort. Dabei hätten viele gerne etwas gehört von ihr, wie die innere Sicherheit hierzulande gewährleistet werden kann, ob alles in Ordnung ist, ob die Gefahr vielleicht doch größer ist als befürchtet und ob die Flüchtlingspolitik damit überhaupt irgendetwas zu tun hat, wie viele ihr vorwerfen. Heute aber, 4 Tage nach Ansbach, da hat die Kanzlerin ihr Schweigen gebrochen. Während ihres Urlaubes ist sie nach Berlin gekommen und sie sprach. Und was sie zu sagen hatte, berichtet Jörg Seiselberg.
Dunkelblauer Blazer, blaue Halskette, ruhig und entschlossen, so präsentierte sich Angela Merkel heute in Berlin. Ausführlich ging die Kanzlerin ein auf die jüngsten Anschläge in Würzburg und Ansbach und verurteilte sie als islamistischen Terror.
Wir haben es mit einer großen Bewährungsprobe zu tun. Deutschland, aber auch ganz Europa.
Die Kanzlerin zeigte sich betroffen darüber, dass die Anschläge von Würzburg und Ansbach von Flüchtlingen verübt wurden. Mit diesen Taten, so Merkel, verhöhnten sie das Land, das sie aufgenommen hat. Sie verhöhnten auch die vielen Helfer, die sich um Flüchtlinge kümmerten. Und nicht zuletzt, so die Kanzlerin,
es verhöhnt die vielen anderen Flüchtlinge, die wirklich Hilfe vor Gewalt und Krieg bei uns suchen, die friedlich leben wollen, nachdem sie woanders alles verloren haben.
Gleichzeitig machte die Kanzlerin deutlich, dass sie ihre Flüchtlingspolitik aufgrund der jüngsten Ereignisse nicht verändern wolle.
Meine tiefe Überzeugung ist, wir dürfen und wir brauchen uns auch die Art, wie wir leben, nicht kaputt machen zu lassen von solchen Menschen, die nichts anderes im Ziel haben, als uns zu verängstigen und den Zusammenhalt zu zerstören.
Merkel ging im Zusammenhang mit den jüngsten Anschlägen auch auf ihre viel zitierte Aussage aus dem vergangenen Jahr ein, als sie angesichts der Ankunft vieler Flüchtlinge gesagt hatte, wir schaffen das. Die Kanzlerin betonte,
Ich habe vor 11 Monaten nicht gesagt, dass es eine einfache Sache würde, die wir mal nebenbei erledigen können. Sonst hätte ich diesen Satz überhaupt nicht sagen müssen. Aber ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Wir schaffen das und wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft.
Die jüngsten Anschläge nannte Merkel bedrückend und deprimierend. Die Kanzlerin kündigte einen 9-Punkte-Plan der Bundesregierung für mehr Sicherheit an. Der sicherlich heikelste Part, die Kanzlerin schloss auch einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren nicht aus.
Es ist jetzt an der Zeit, Übungen durchzuführen, die wir nach der geltenden Verfassungsrechtsprechung auch durchführen können, für terroristische Großlagen, wo unter der Führung der jeweiligen Polizei dann auch die Bundeswehr mit eingebunden werden kann.
Außerdem, so Merkel, soll es ein Frühwarnsystem geben, mit dem Behörden schneller reagieren können, wenn im Asylverfahren oder in Integrationsmaßnahmen deutlich wird, dass sich Menschen radikalisieren. Auf europäischer Ebene soll der Onlinehandel mit Waffen verboten werden. Und es wird Tempo gemacht bei der Einrichtung einer zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die sich unter anderem um Entschlüsselung von geheimer Internetkommunikation terroristischer Gruppen kümmern soll. Ein 9-Punkte-Plan kritisiert die Opposition, mit dem sich die Kanzlerin selbst entlarve, so linken Fraktionschef Bartsch.
Frau Merkel ist seit 11 Jahren Bundeskanzlerin. Und wenn dieser Punkteplan jetzt wirklich ihr Plan sein soll, dann ist das nichts anderes als eine Bankrotterklärung.
Den Einsatz der Bundeswehr im Grenzgebiet zu Syrien will Merkel nicht ausweiten. Die Kanzlerin räumte aber ein, Deutschland befinde sich in einem Kampf oder auch einem Krieg gegen den IS. Gleichzeitig stellte Merkel klar, es sei kein Kampf oder Krieg gegen den Islam.
Soweit Jörg Seiselberg. Lange Zeit hat Angela Merkel verstreichen lassen, um sich zur aktuellen Lage zu äußern. Heute nun legt sie einen 9-Punkte-Plan gegen Extremismus vor. Reicht das? Wir brauchen mehr als das, meint Volker Schaffranke in seinem Kommentar.
Angela Merkel kann große Linien ziehen, analytisch genau erklären, dass der IS-Terror ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt. Und Angela Merkel hat recht damit, wenn sie klar macht, die Menschen in Würzburg, Reutlingen, München und Ansbach wurden verletzt und getötet, weil es Terroristen und Amokläufer gibt, aber nicht durch ihren Satz, wir schaffen das. Angela Merkel kann auch einen 9-Punkte-Plan vorlegen, der neue Frühwarnsysteme bei der Einreise von Flüchtlingen vorsieht, der klar macht, die Bundeswehr wird gebraucht bei einer Terrorlage hierzulande und aus dem auch hervorgeht, dass eine neue Behörde das Darknet und die Internetkommunikation genau unter die Lupe nehmen soll. Angela Merkel erklärt, alles Menschenmögliche zu tun, damit weitere Attentate verhindert werden, verspricht dafür mehr Personal und Geld, wo immer es gebraucht wird. Und Angela Merkel will mehr Rückführungsabkommen, damit Flüchtlinge in ihre Länder zurückkehren können, schnell und unbürokratisch, wenn sie hier kein Asyl bekommen haben. Das kann die Kanzlerin den Überblick liefern, verwalten, zur Verfügung stellen. Aber brauchen wir das jetzt, wo wir erschüttert, verwirrt, beunruhigt und angstvoll sind? Wir brauchen das auch, dass Politik die Lücken schließt, die nach vielen Gesetzesänderungen im letzten Jahr vielleicht jetzt erst klar wurden. Aber es ist und war keine Kanzlerin vor Ort, die die Menschen durch ihre Anwesenheit tröstete, ihnen Sicherheit vermittelte und damit auch mir, der ich mit viel Glück nicht betroffen bin. Auch wenn es nur eine kleine Geste im Großen ist, das fehlt. Das kann Angela Merkel nicht. Es ist ein schwieriger Balanceakt zwischen Theater, Pathos und echter Anteilnahme. Doch er gehört dazu, er wird zu Recht erwartet. Politik ist nicht nur Büroklammer, sondern auch Empathie und Emotion. Merkel kam zu spät, wieder einmal. Und die Folge? Die Erwartungen an ihren Auftritt vor einer ausgewählten Journalistenschar waren so hoch, die konnte sie nicht erfüllen. Und dazu kommt der politische Schaden. Die CSU hat das Feld des Handelns besetzt, hat so getan, als wäre die Richtlinienkompetenz dieser Republik mal eben von Berlin nach München umgezogen. Besonnenheit wurde zum Schimpfwort degradiert. Angela Merkel hat mit Horst Seehofer keinen Partner mehr, sondern einen Gegner. CDU und CSU sind tief zerstritten in unruhigen Zeiten. In einem Jahr wird gewählt. Angela Merkel bleibt nicht viel Zeit zu zeigen, dass sie an der Spitze dieser Regierung steht. Mit großen Linien und kleinen Gesten.
Der Kommentar von Volker Schafranke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Während die Bundeskanzlerin also ein 9-Punkte-Programm gegen den Terror aufgestellt hat, hat sie darüber aber noch keine Einzelheiten verraten. Da ist die bayerische Staatsregierung einen Schritt weiter. Das Kabinett beschloss auf seiner Klausur in St. Quirin am Tegernsee eine Stärkung der Polizei in den kommenden Jahren. Mehr Personal, bessere Waffen, bessere Ausrüstung. Rudolf Erhard berichtet.
Innenminister Herrmann rühmte das neue bayerische Sicherheitskonzept als wuchtiges, phänomenales Programm und als größte Aufrüstung. Die Rahmendaten bis 2020 in jährlichen 500er Schritten, 2000 neue Polizeistellen, die Verdoppelung der ehrenamtlichen Sicherheitswacht auf 1500 Mitglieder und allein in den nächsten beiden Jahren je 40 Millionen Euro mehr für den Sachetat der Polizei. Damit sollen moderne Polizeipistolen, ballistische Schutzhelme und Westen oder gepanzerte Fahrzeuge finanziert werden. Neben mehr Videoüberwachung soll vor allem das Internet schärfer in allen Bereichen kontrolliert werden. Bayerns Innenminister Herrmann forderte hier mehr Überwachung. Dazu müssten auch die Anbieter von E-Mail-Diensten und die Betreiber von sozialen Medien verpflichtet werden, Verkehrsdaten zu speichern. Der entsprechende Straftatenkatalog zur Auskunftspflicht soll dafür erweitert werden. Verstärkt wird auch der Kampf der Justiz gegen Cyberkriminalität und neu durch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft die Bekämpfung des Extremismus. Finanzierung des und Sympathiewerbung für den Terrorismus müssen unter Strafe gestellt werden, so Bayerns Justizminister Bausback. Denn Sympathiewerbung betreffe ja nicht nur Terroristen, sondern auch Rechtsradikale und da müssen wir an die Strukturen ran. Zusätzlich zur neuerlich geforderten Obergrenze für Flüchtlinge will die CSU-Staatsregierung EU-weit eine schnellere Ausweisung von straffällig gewordenen Flüchtlingen und die Zurückweisung unberechtigter Asylbewerber an den Außengrenzen.
Nach dem Militärputsch in der Türkei lässt Staatspräsident Erdogan keinen Stein auf dem anderen. Gestern wurden 45 Zeitungen, 15 Zeitschriften und 16 Fernsehsender geschlossen. Zahlreiche Journalisten wurden in Gewahrsam genommen. Und heute richtete sich der Zorn des Herrschers am Bosporus besonders auf die türkische Armee. Es sollen so viele Armeeangehörige entlassen werden, dass man meinen könnte, danach sei diese Armee nicht mehr einsatzfähig. Nach den Richtern, den Hochschullehrern, den Journalisten jetzt also die Soldaten. Überall wittert Erdogan Spionage seines in die USA geflohenen Widersachers Gülen.
Den Streitkräften der Republik Türkei steht einer der größten Einschnitte ihrer Geschichte bevor. Neuen Zahlen zufolge sind fast 10.000 Militärangehörige festgenommen worden. Darunter sind knapp 2.500 Offiziere. 163 Generäle und Admiräle der türkischen Streitkräfte, das sind gut 40% der höchsten Offiziere, wurden seit dem 15. Juli in Gewahrsam genommen. Die Streitkräfte würden neu strukturiert, erklärt Präsident Erdogan. Der Führungsebene werde neues Blut zugeführt.
Nach allem, was passiert ist, werden wichtige Lehren gezogen. Es ist ein andauernder Prozess, den wir sehr aktiv betreiben. Wir haben Pläne. Auch die feindlichen Kräfte haben ihre Pläne, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten.
Die Gefahr sei noch nicht endgültig gebannt, wird der Präsident seit bald 2 Wochen nicht müde zu wiederholen. Mit Werf wird in der Türkei die von Erdogan angekündigte sogenannte Säuberung durchgeführt. Rund 65.000 Menschen wurden aus dem Staatsdienst entfernt.
Diese Leute haben die staatlichen Institutionen durchdrungen und sich gegen sie gestellt. In den Streitkräften sind sie sehr brutal vorgegangen. Sie haben mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Panzern und Artillerie und allen verfügbaren Waffen die eigene Bevölkerung getötet. Das ist einfach unmenschlich und unmoralisch.
Präsident Erdogan beschuldigt die in der Türkei Cemaat genannte Gülen-Bewegung für den Putsch verantwortlich zu sein. Die Gemengenlage sei aber komplexer und komplizierter, analysiert der Militärexperte Metin Gürcan. Neben Gülen-Anhängern seien auch Offiziere mit kemalistischer und säkularer Gesinnung beteiligt gewesen, sowie solche, die aus politischen Gründen gegen Erdogan seien, und auch reine Opportunisten, die sich einen Karrieresprung erhofft hatten. Etliche der am Putsch Beteiligten seien durch Druck, Erpressung und durch Waffengewalt zum Mitmachen gezwungen worden. Wer ist wie tief verstrickt? Diese Frage wird Gerichte und die Streitkräfte noch lange beschäftigen. Die Umstrukturierung der Armee ist für Präsident Erdogan mehr als nur ein Verwaltungsakt. Für ihn und sein System ist es eine existenzielle Frage.
Reinhard Baumgarten über die türkischen Reaktionen gegenüber Regierungskritikern. Und mittlerweile ist bekannt geworden, dass türkische Behörden die Auslieferung von Anhängern des Predigers Gülen aus Deutschland fordern. Die türkische Armee, wir haben es gehört, aus deren Reihen die Putschisten kamen, ist ja besonders im Fokus der Regierung in Ankara, zumal das Militär ja historische Verantwortung für das Land beansprucht, um es als säkularen Staat zu bewahren, so wie es Staatsgründer Atatürk vorgesehen hatte. Doch damit dürfte es jetzt vorbei sein. Gleichzeitig wird die Meinungspresse gleichgeschaltet, Zeitungen verstaatlicht, Journalisten in Haft genommen. Und das alles geschieht vor den Toren der Europäischen Union, in einem Land, das einmal Mitglied in dieser Gemeinschaft werden wollte. Über die Reaktionen in Brüssel. Von dort Kai Küstner.
Es ist fast schon zu einer Art Dauerbeschäftigung für die EU geworden, den türkischen Präsidenten Erdogan zu ermahnen, sich doch bitte an demokratische Spielregeln zu halten. Auch nachdem die türkische Regierung die Schließung zahlreicher Fernseh- und Radiosender sowie von Nachrichtenagenturen angeordnet hatte, meldete sich die EU-Kommission wieder zu Wort. Die freie Meinungsäußerung gehört zu den unverzichtbaren Grundwerten der Europäischen Union. Die Türkei als Beitrittskandidat muss die allerstrengsten demokratischen Maßstäbe und Praktiken anstreben. Dazu gehört auch die Freiheit der Medien, erklärte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini. Für das Verhalten der Führung in Ankara nach dem vereitelten Putsch wählt die EU-Kommission den Begriff besorgniserregend. Ihr vorzuwerfen, die Lippen zu versiegeln und zu allem, was in der Türkei vor sich geht, zu schweigen, wäre also unfair. Aber dass die EU so richtig laut wird, ist nach Ansicht der Politikexpertin Amanda Paul von der Denkfabrik European Policy Center in Brüssel auch nicht der Fall. Das ewige Problem für die EU ist die syrische Flüchtlingskrise. Die Europäische Union ist meiner Ansicht nach noch sehr vorsichtig, die türkische Regierung zu sehr zu kritisieren, weil sie Angst hat, dass die das Flüchtlingsabkommen aufkündigt. Dass die Europäer Präsident Erdogan in irgendeiner Form abstrafen, ist derzeit in der Tat kaum zu erwarten. Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass die EU etwa die Beitrittsgespräche einseitig für beendet erklärt. Damit nämlich fürchtet man, jeglichen Einfluss auf die türkische Führung einzubüßen. Auch die Türkei-Expertin Amanda Paul hält wenig davon, diese Gesprächsbrücke abzubrechen, wie sie im AD-Hörfunk-Interview klarstellt. Die EU verfügt ja ohnehin über sehr wenig Hebelwirkung, was die Türkei betrifft, weil die Beitrittsgespräche nirgendwo hinführen, weil das Scheingespräche sind. Die jetzt abzubrechen, würde keinerlei positive Auswirkungen haben. Erdogan würde damit vielleicht noch weniger steuerbar werden, als er jetzt schon ist.
than he already is.
Ein kleiner Seitenhieb auf die deutsche Kanzlerin, die einen Türkei-Beitritt zur EU alles andere als befürwortete, als Herr Erdogan noch auf demokratischerem Kurs unterwegs war. Auf Seiten der Europäer versichert man derzeit jedenfalls, mit der türkischen Regierung in ständigem Kontakt zu sein. Mit eher unauffälligem, aber beharrlichem Einwirken könnte die EU vermutlich mehr erreichen, als mit lautem Verbalgepolter oder gar Strafmaßnahmen wie Wirtschaftssanktionen, meint Amanda Paul. Zumal die Europäer fürchten müssen, dass sich Erdogan sonst noch mehr von ihnen ab und Russlands Präsident Putin zuwende. Die türkisch-russischen Beziehungen haben viele Höhen und Tiefen erlebt. Die können furchtbaren Streit austragen und sich dann wieder versöhnen. Der Abschuss eines russischen Jets durch die Türkei war der schlimmste Moment in den Beziehungen. Aber das Verhältnis hat sich wieder entspannt. Man sieht, dass es den Wunsch gibt, enger zusammenzuarbeiten. Schon bald wollen sich die beiden Präsidenten Erdogan und Putin treffen. Noch vor wenigen Wochen wäre das undenkbar gewesen. Die EU wird versuchen, angesichts dessen die größtmögliche Coolness an den Tag zu legen. Was ihre eigenen Beziehungen zur Türkei betrifft, so haben die Europäer eine rote Linie ja bereits gezogen. Sollte in dem Land tatsächlich die Todesstrafe eingeführt werden, wären die Beitrittsgespräche sofort beendet. Ob die EU sich über weitere rote Linien Gedanken machen muss, hängt von der Entwicklung in der Türkei ab.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. Die zwei Mörder des französischen Geistlichen in der Normandie sind den Behörden jetzt bekannt. Heute informierten französische Ermittler darüber, dass sie die Identität des Zweiten kennen. Es sei ein 19-jähriger Franzose. Vor beiden hatte die Antiterrorbehörde 4 Tage vor dem Anschlag gewarnt. Einzelheit von Barbara Kostolnik.
Auch der zweite Angreifer in der Kirche von Saint-Étienne-du-Rouvray war den Sicherheitsbehörden bekannt. Erst im vergangenen Monat hatte der Geheimdienst eine Akte auf den Namen Abdelmalik P. angelegt. Der galt als radikal und gefährlich und soll versucht haben, nach Syrien zu reisen. Seine Mutter, bei der der 19-Jährige wohnte, wollte kaum glauben, dass ihr Sohn der zweite Attentäter ist. Das ist unmöglich. Ich kenne meinen Jungen. Er ist ein lieber Junge. Ich habe keinen Teufel in die Welt gesetzt. Die Mutter wähnte ihren Sohn bei Verwandten, aber so war es nicht. Anhand eines DNA-Abgleichs wurde einwandfrei festgestellt, Abdelmalik P. war dabei, als 2 Männer am Dienstagmorgen gegen 9:30 die Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray überfielen und den Priester umbrachten. Kaum etwas hatte darauf hingedeutet, dass der Attentäter zu solch einer Tat fähig sein könnte. Auch seine Freunde äußerten sich überrascht. Nach der Bluttat von Nizza hätte sich Abdelmalik P. entsetzt gezeigt. Er hat gesagt, man muss solche Leute ins Gefängnis werfen. Sie würden das Bild des Islam beschmutzen, die französischen Muslime beschädigen, erzählt Hakim. Mir hat Abdel gesagt, er wäre bei einem Cousin in Nancy. Das haut mich echt um. Auch in der muslimischen Gemeinde von Aix-les-Bains, wo die Familie des zweiten Attentäters seit etwas über einem Jahr lebte, kann man überhaupt nicht verstehen, was den jungen Mann antrieb, der vor einem Jahr sein Abitur machte. Das war ein guter Junge, sagt Selim Ben Mehdi. Er war ruhig, mit sich im Reinen, ein 19-jähriger Junge eben. Nur hatte dieser 19-jährige Junge eben auch ein anderes Gesicht. Im Juni 2016 wollte er nach Syrien gehen. An der türkischen Grenze wurde er gefasst und nach Frankreich zurückgeschickt. Die französische Terrorismus-Koordinierungsstelle fahndete Tage vor dem Attentat in der Kirche nach einem Mann, der ihm ähnlich sehen soll. Sie hatte einen Hinweis ausländischer Geheimdienste bekommen. Dieser Mann plant einen Terroranschlag. Der Mord in der Kirche hat in Frankreich zu einer heftigen Debatte über die innere Sicherheit geführt. Konservative Republikaner forderten den Rücktritt von Premier und Innenminister. Staatspräsident Hollande treibt unterdessen Pläne für eine Nationalgarde zum Schutz der Franzosen voran und ruft zur nationalen Einheit auf. La France, elle porte toujours. Frankreich hält weiterhin seine Ideale, seine Werte und Prinzipien hoch, für die wir in der Welt bekannt und geachtet sind. Denn wer sich klein macht, verliert sich selbst. In Saint-Étienne-du-Rouvray findet am Abend eine Gedenkfeier für den ermordeten Priester statt. Nicht in seiner Kirche, sondern in einem Gemeindezentrum. Ein Trauermarsch wurde abgesagt. Die Polizei kann die Sicherheit der Teilnehmer nicht gewährleisten.
Die syrische Großstadt Aleppo ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die syrische Armee greift dort mutmaßliche Widerstandsnester der Opposition an und nimmt dabei auf Zivilisten keinerlei Rücksicht. Die Menschen in Aleppo haben kaum noch Lebensmittel oder Medikamente. Und die syrische Führung hat überraschend heute 4 Korridore geöffnet, über die humanitäre Hilfe die Stadt erreichen könnte. Anne Almeling berichtet.
Mit Flugblättern fordern die syrische Führung und Russland die Bewohner Aleppos auf, ihre Stadt zu verlassen. Zumindest diejenigen Viertel, die weiterhin von den Aufständischen kontrolliert werden. Seit Monaten ist der Osten Aleppos heftig umkämpft. Vor 2 Wochen gelang es den syrischen Regierungstruppen und ihren Verbündeten zudem, die letzte Versorgungsroute in die Stadtteile abzuschneiden, die von den Regierungsgegnern gehalten werden. Zwischen 200.000 und 300.000 Menschen sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen im Osten der Stadt eingeschlossen. Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge gibt es inzwischen kaum noch Brot, Milch, Obst und Gemüse. Auch der Treibstoff wird knapp. Große Teile der Stadt liegen in Trümmern. Auf den Flugblättern gibt die syrische Regierung nun bekannt, dass sie Hilfskorridore eingerichtet habe. Über mehrere Routen könnten die Einwohner die östlichen Stadtteile sicher verlassen. Ein Angebot, von dem auch die Vereinten Nationen überrascht wurden. Der Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, sagte in Genf, die Einrichtung der Hilfskorridore sei nicht mit den Vereinten Nationen abgesprochen worden. Syrischen Aktivisten zufolge reagieren die Bewohner der umkämpften Stadtteile eher skeptisch und zurückhaltend. Viele halten die Aktion der Russen und des syrischen Regimes für reine Propaganda. Syriens Präsident Bashar al-Assad hat den Aufständischen einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge eine Amnestie angeboten, wenn sie ihre Waffen niederlegen. Diese Option bestehe allerdings bereits seit Anfang des Krieges, sagte Assad Sana zufolge. In den vergangenen Tagen gelang es den Regierungstruppen, den Belagerungsring um den Osten Aleppos immer enger zu ziehen. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte fielen heute große Teile von Bani Said in die Hand der Armee. Menschenrechtsaktivisten werfen der syrischen Regierung und Russland vor, erneut die international geächteten Streubomben gegen Zivilisten und Aufständische im Norden Syriens eingesetzt zu haben.
Hillary Clinton wird die Demokratische Partei in den USA in die Präsidentschaftswahl führen. Das haben die Delegierten des Demokratischen Parteitages ja bereits klargemacht. Und die erste Kandidatin der großen Parteien für den Präsidentenstuhl in der Geschichte hat auch bereits viel Lob bekommen und Vorschusslorbeer von der derzeitigen First Lady Michelle Obama und auch von ihrem Ehemann Bill, der ja selbst einmal Präsident war und weiß, was erwartet wird. Und wie Hillary Clinton das ganze Projekt angehen will, das erfährt das Publikum schließlich heute, wenn sie ihre programmatische Rede hält. Andreas Horchler blickt voraus.
Jetzt liegt es an der Kandidatin. Mit großer Spannung warten Delegierte und Parteitagsbesucher auf die Rede von Hillary Clinton. Von ihr erwarten sie einen optimistischen Gegenentwurf zu Donald Trumps düsterer Beschreibung der Vereinigten Staaten. Und sie erwarten den Auftritt einer Politikerin, der sie vertrauen können. Der Parteitag der Demokraten in Philadelphia war an den ersten beiden Tagen von innerparteilichen Konflikten geprägt. E-Mails aus der Parteiführung, die seit langem Hillary Clinton bevorzugten und sogar aktiv versuchten, ihrem Rivalen Bernie Sanders zu schaden. Die Parteivorsitzende trat zurück, Sanders empfahl Clinton, Ex-Präsident Bill Clinton legte sich für seine Frau ins Zeug. Am dritten Tag sprachen sehr prominente und engagierte Redner, die Clinton ein Podest für den eigenen Auftritt am Abend bauten. Allen voran Präsident Barack Obama, der die Menschen wie so oft begeisterte, dieses Mal mit einer vorgezogenen politischen Bilanz von 8 Jahren im Weißen Haus, mit einem Bekenntnis zu Hillary Clinton, die besser für das Amt qualifiziert sei als Bill Clinton und er selbst. And now I'm ready to pass the baton. Er gebe den Stab jetzt weiter und komme seiner Pflicht als Privatmann nach, Zynismus und Angst abzulehnen, das Beste in uns zu beschwören und Hillary Clinton als nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu wählen. Hillary Clinton erschien nach Obamas Rede unerwartet auf der Bühne, umarmte den Präsidenten, ein Symbol dafür, dass sie die Politik Obamas in vielen Bereichen weiterführen will. Von der ersten Frau als Kandidatin erwarten die Zuhörer nun einen Schwerpunkt bei der Frauenpolitik. Bemerkungen über Fairness und gerechten Lohn, Schutz von Minderheiten, bessere Sozialversorgung, eine verlässliche Außenpolitik. Die Abgrenzung zu Donald Trump hatten schon andere Parteitagsredner besorgt. Der unabhängige Ex-Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, warnte davor, dass Trump Amerika so führen würde wie seine Unternehmen. Er sei wie Donald Trump ein New Yorker und erkenne einen Trickbetrüger, wenn er einem begegne.
I'm a New Yorker. And I know a con when I see one.
Und Vizepräsident Joe Biden, der das Image des aufrichtigen Anwalts der amerikanischen Mittelklasse genießt, bemerkte über Trump, er hat keine Ahnung, was Amerika großartig macht. Eigentlich hat er von nichts seine Ahnung.
Actually, he has no clue, period.
Ein mächtiger Sprechchor brauste auf, not a clue, keine Ahnung. Tag für Tag schlossen die Demokraten hier in Philadelphia die Reihen etwas mehr. Nun muss Hillary Clinton zum Abschluss überzeugen. Weniger mit einem in weiten Zügen bekannten politischen Programm, vielmehr mit einem glaubwürdigen, herzlichen Auftritt. Aber das weit verbreitete, durch viele Skandale der Clintons geschürte Misstrauen gegenüber Hillary Clinton wird nicht durch eine einzige Rede verschwinden. Sie könnte ihr Image mit der Nominierungsrede zumindest etwas aufpolieren.
Der katholische Glaube ist in Polen traditionell stark. Die Gläubigen dort verehren besonders die Gottesmutter Maria in der Gestalt der schwarzen Madonna in Częstochowa. Es ist ein Nationalheiligtum. Dorthin zog es heute Papst Franziskus bei seinem Polenbesuch. Vor 1050 Jahren begann die Christianisierung des Landes. Und daran will das katholische Kirchenoberhaupt erinnern. Christina Maria Purkert berichtet.
Hunderttausende haben die Papstmesse am Vormittag in Częstochowa besucht. Vor allem Polen waren schon in der Nacht angereist, um dabei zu sein. Der Gottesdienst an dem Marienwallfahrtsort war weniger Weltjugendtagsprogramm als Feier des 1050. Jubiläums der Christianisierung Polens. Das Heiligtum der Schwarzen Madonna auf dem Hellen Berg ist von zentraler Bedeutung für die nationale Identität der Polen. Auch die Ministerpräsidentin Beata Szydło und der Präsident Andrzej Duda hörten deshalb die Mahnung in der Predigt des Papstes an die Polen, sich nicht abzuschotten.
Möge die Mutter Gottes euch den Wunsch einflößen, über das Unrecht und die Verwundungen der Vergangenheit hinauszugehen und Gemeinschaft mit allen zu schaffen, ohne jede Versuchung nachzugeben, sich abzuschotten und sich aufzuzwingen.
Anders als die führenden Politiker haben die Gläubigen dem Papst für diese Worte zugejubelt. Sie schätzen, dass er sich mit der politischen Situation beschäftigt hat. Wojciech Polak, der Erzbischof von Gnesen und Primas der polnischen Bischöfe, ermutigt das.
Razem wsłuchiwaliśmy się też w pouczenie papieskie, w to wezwanie, że jako naród zjednoczony.
Gemeinsam haben wir im päpstlichen Aufruf gehört, dass wir als vereinte Nation schon viele Schwierigkeiten überwinden konnten. Deshalb besteht die Hoffnung für die Zukunft, dass wir Einheit finden, dass wir über unsere Ängste und Schwächen hinwegkommen und die Macht sehen, die vom auferstandenen Jesu Christi ausgeht.
Auch der Appell des Papstes, einfach und demütig zu leben, ist angekommen. Für die polnische Publizistin Ewa Szaszkowa war er die wichtigste Botschaft des Papstes. Ebenso sieht es der Sprecher des Paulinerordens, der am Marienwallfahrtsort sein wichtigstes Kloster hat.
Volkswagen hat betrügerische Software in seine Dieselfahrzeuge eingebaut und dafür hat VW-Chef Müller die Autokäufer demütig um Nachsicht gebeten. In den USA ist in Verbraucherschutzfragen Nachsicht allerdings nicht genug. Dort geht es um Entschädigungszahlungen und das kostet den Konzern Unmengen an Geld. Mehr als 16 Milliarden Euro hat VW auf die hohe Kante gelegt, um möglichen Forderungen zu begegnen. Das Geld kommt natürlich nicht aus der Portokasse, sondern es legt sich als negative Auswirkung auf die eigentlich positiven Zahlen der Bilanz. Und wie es genau aussieht nach dem ersten Halbjahr bei VW, das weiß Hilke Janssen.
Ohne den Abgasskandal hätte Volkswagen seine Halbjahreszahlen heute feiern können. Das Geschäft mit den Autos und Lastwagen läuft wie geschmiert. VW hat im ersten Halbjahr mehr Fahrzeuge verkauft und damit mehr Geld eingenommen als noch im ersten Halbjahr 2015. Operativ läuft es also gut. Haben die Autofahrer den Dieselbetrug etwa schon wieder vergessen? Nicht ganz, meint der NordLB-Analyst Frank Schwope.
Ich glaube schon, dass die Kunden das natürlich stört, insbesondere auch die Altkunden, die ein Fahrzeug haben und vielleicht nicht entschädigt werden. Aber vielleicht sind die europäischen Kunden auch nicht so nachtragend. Insgesamt sieht es momentan so aus, dass der Kunde VW verzeiht. Aber das ist sicherlich eine Momentaufnahme und man muss sehen, wie es in den nächsten Quartalen aussieht.
In den Geschäftszahlen hinterlässt der Dieselskandal weiter kräftige Kratzer. Von Januar bis Juni hat der VW-Konzern unterm Strich zwar rund 3,5 Milliarden Euro verdient, das ist aber gut ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Das liegt vor allem an den zusätzlichen 2,2 Milliarden Euro, die Volkswagen auf die Seite legen musste. Den Großteil für Rückrufe, Strafzahlungen und Entschädigungen, aber auch für drohende Kartellstrafen bei den Lkw und für Folgekosten aus Problemen mit Takata-Airbags hat VW Rückstellungen gebildet. Die Dieselkrise ist noch immer nicht ausgestanden, glaubt der Autoanalyst Schwope.
Ich gehe davon aus, dass das noch nicht die letzten Rückstellungen waren, diese 2,2 Milliarden, die zusätzlich gebildet wurden. Ich denke, dass in den nächsten Jahren durchaus noch das eine oder andere dazukommen kann. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass man am Ende auf Kosten von mindestens 25 Milliarden Euro kommen wird, eher sogar mehr.
Etwas erholt hat sich zuletzt die gebeutelte Hausmarke Volkswagen. Ein Grund ist, dass verschreckte Großkunden zu VW zurückgehen. zurückkehren. Gleichzeitig ist der Absatz von Passat, Polo oder Tiguan in China kräftig gestiegen. Und das angelaufene Effizienzprogramm, mit dem Milliarden eingespart werden sollen, scheint zu greifen.
Es ist jetzt ein erstes Quartal, das gut oder recht stark aussieht, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also man muss erstmal das Gesamtjahr abwarten und auch das Jahr 2017, wo es in China vielleicht ein bisschen schwieriger laufen könnte.
Im wichtigsten Markt China laufen zum Jahresende Steuererleichterungen für Autokäufer aus. Dann, sagt der NordRB-Experte Schwope, könnte sich für Volkswagen eine ganz neue Baustelle auftun.
Soweit Silke Hansen und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss, wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.